Deutschlandradio Kultur. Breitband.
We Radio.
Via Radio.
Medien und digitale Kultur.
Die Fußball-WM hat begonnen und halb Deutschland sitzt vor dem Fernseher, hängt am Radio, liest Zeitungen und Blogs und wischt auf dem Smartphone rum, um das zu verfolgen, was hunderte Reporter Ihnen über den Atlantik schicken. Die WM in Brasilien ist vorwiegend ein mediales Ereignis. Aber wie arbeiten eigentlich Fußballreporter? Was hat es für Auswirkungen auf die Berichte, wenn Fernsehanstalten zuvor Millionen an Rundfunkgebühren bezahlt haben, um diese Rechte zu bekommen, wenn sie es ein Produkt verkaufen müssen? Wie verändert Social Media, wie verändert Big Data die Berichterstattung? Viel Stoff für uns als Magazin für Medien und digitale Kultur. Und deswegen machen wir im Breitband heute eine Konferenzschaltung. Aus Brasilien melden sich nachher zwei Journalistenkollegen. Der eine arbeitet für die Neue Zürcher Zeitung, der andere schreibt sein eigenes Blog. Aus der Schweiz meldet sich gleich Marcel Reif, einer der bekanntesten deutschen Fußballkommentatoren. Und die ganze Stunde dabei, zugeschaltet aus Hamburg, ist Thomas Horki von der Makromedia Hochschule in Hamburg, gelernter Sportjournalist und Professor für Sportjournalismus. Hallo, Herr Horki.
Schönen guten Tag.
Wie gucken Sie Fußball? Sind Sie so ein Public Viewer oder machen Sie das eher so privat?
Ich glaube, ich bin ein bisschen alt für Public Viewing. Ich bin ein ganz traditioneller Fußballgucker vor dem Fernseher zu Hause, gern mit der Familie. Aber ich habe 2010 angefangen, mir das auch über Social Media mal anzutun. Und das mache ich jetzt mittlerweile sehr intensiv. Also man könnte sagen, ich bin so ein halber Second Screener.
Da können wir gleich noch drüber reden. Heute Morgen saß ich mit meinem Sohn beim Frühstück und der hat mich dann gefragt, sag mal Papa, warum ist diese Fußball-WM eigentlich so wichtig? Und da musste ich kurz selber überlegen und habe dann gesagt, ich sag's dir später, wenn ich mit dem Professor für Sportjournalismus gesprochen habe, was soll ich ihm sagen? Warum ist die Fußball-WM so wichtig?
Eigentlich ist sie ja gar nicht wichtig. Es ist nur Sport. Aber auf der anderen Seite, Sie haben es ja eben selbst gesagt, Millionen von Menschen sitzen vor dem Bildschirm und das, was früher mal die große Samstagabendshow im deutschen Fernsehen gewesen ist, ist der deutsche Fußball. Wenn überhaupt, kommt die ganze Familie, Oma, Opa bis runter zum Enkelkind mal zusammen und guckt gemeinsam zu Hause Fernsehen. Ein Kollege von mir hat die deutschen Fußball-Live-Übertragungen mal das Lagerfeuer der Nation genannt und das ist sicherlich nicht ganz falsch. Wenn bis zu 20 im Zweifel sogar bis zu 30 Millionen Menschen in Deutschland gemeinsam Fußball, Fernsehen gucken, dann ist das schon eine wichtige Sache auch auf sozialer, gesellschaftlicher Ebene, finde ich.
Okay, Sie bleiben uns erhalten, Sie bleiben Gast in der ganzen Sendung, begleiten uns bis zum bitteren Ende. Ich begrüße jetzt am Telefon Marcel Reif, hallo.
Hallo.
Einer der bekanntesten deutschen Fußballkommentatoren, derzeit aktiv und angestellt beim Privatsender Sky. Deswegen sind Sie nicht in Brasilien, sondern müssen das hier alles verfolgen. Sind Sie traurig?
Ich wäre gern dabei gewesen, aber ich weine mich nicht in den Schlaf. Das ist meine erste WM, die ich seit 86 nicht mitmache. Ich gucke sie mir in Ruhe zu Hause vor dem Fernseher.
Sie haben es erwähnt, Sie haben zahlreiche internationale Turniere mitgemacht, kommentieren die Champions League. Ich würde jetzt gern mit Ihnen mal so ein bisschen so einen kleinen Werkstattbericht machen, damit wir mal so ein bisschen vermitteln können, wie arbeitet eigentlich so ein Fußballkommentator, weil das ja schon ein Produkt ist, sage ich mal, was die Wahrnehmung der Fußball-WM schon sehr dominiert. Wie ist denn so ein Tagesablauf bei Ihnen, wenn Sie ein wichtiges Fußballspiel am Abend kommentieren sollen?
Also wenn es ein normales Bundesligaspiel ist, sagen wir mal Hoffenheim HSV, dann weiß ich, dass die Klientel eine andere ist. Dann habe ich Fans und Fachleute, Zuhörer, also als mir Zuschauer und mir Zuhörer. Das heißt, ich kann ein bisschen intensiver fachlich sein. Wenn ich ein Champions-League-Finale mache, weiß ich, dass schon sehr viel mehr Laufkundschaft ist und dass meine Schwiegermutter im Zweifel auch sehr kritisch zuhört. Bei einer WM ist es so, dass Menschen, die sonst nicht so sich mit dem Fußball beschäftigen, auch dabei sind, auch aus patriotischen Gründen, was weiß ich. Dann kommt es darauf an, was habe ich für Mannschaften. Wenn ich wenn sie mich nachts um drei wecken und ich soll Bayern München gegen Borussia Dortmund kommentieren, das würde ich halbwegs hinkriegen nach einem kurzen Telefonat, um mich auf den neuesten Stand zu bringen. Wenn ich ein Champions-League-Spiel habe, Bafel Borisov aus Weißrussland, gegen egal wen, da muss ich mich schon sehr viel intensiver damit beschäftigen in der Vorbereitung. Und wenn ich zu einer WM gefahren bin, dann habe ich ja Mannschaften, Spieler, die ich sonst nicht kenne. Also niemand wird von mir verlangen, dass ich jeden kanadischen Nationalspieler drauf habe. Und darauf muss ich mich vorbereiten. Also das ist, lässt sich nicht pauschalisieren. Machen wir es mal so. Ich muss mich so vorbereiten, dass egal was nachher auf dem Platz passiert und wer da agiert, mich nicht überrascht. ich muss wissen, was da passiert, wer es tut und wenn ich richtig gut bin an dem Tag, dann auch, warum er es tut, um einen Mehrwert zu schaffen. Denn nur, dass ich dass ich Sauerstoff verbrauche und meine Stimme zu hören ist als Ritual, wäre mir ein bisschen wenig.
Fragen Sie Kollegen bei Weltmeisterschaften, meinetwegen aus dem Land der Gegnermannschaft, wie konkret die Spieler der Mannschaft ausgesprochen werden?
Auf alle Fälle, weil ich möchte auch, dass sie meinen Namen richtig aussprechen. Das finde ich, ist eine Sache der Höflichkeit. Also das war mir immer schon sehr, sehr, sehr wichtig. Und überhaupt dieses Querinformieren. Also ich mache das auch, wenn ich ein Champions League spiele. Am besten erst mal mit dem Taxifahrer schon vom Flughafen reden, weil da erfährt man Dinge, die nicht im offiziellen Manual stehen. Und auch mit dem Kollegen des jeweiligen anderen übertragenden Senders. Der erfährt was von mir, ich erfahre was von ihm. Ich helfe ihm, Schweinsteiger auszusprechen, manchmal mit mehr, mit weniger Erfolg. Und er hilft mir bei Namen, die ich sonst nicht so drauf habe.
Jetzt gehen wir mal ins Stadion. Also Sie sitzen im Stadion, haben wahrscheinlich geschriebene Notizen, Informationen vor sich liegen. Da gibt es immer dieses Gerücht oder auch Beleg, dass quasi Sie sehr viele Informationen, Zusatzhintergrundinformationen über Kopfhörer bekommen, von der Regie. Was bekommen Sie über die Kopfhörer?
Möglichst wenig. Weil das greift in die Reportage ein. Also wenn ich selber entscheiden kann, was ich mir an Statistiken, die ich für möglicherweise wichtig gehalten habe, im Vorfeld aufgeschrieben habe, wenn ich die abrufe, das mache ich, wenn ich es für richtig halte. Aber wenn mich jemand dauernd volllabern würde, das würde mich stören. Ich möchte den Hinweis darauf haben, wir zeigen jetzt die Zeitlupe nochmal von dem Tor von vor einer halben Stunde, damit ich da nicht rätseln muss, zumal ich ja über den Monitor hinweg gucke. Ich gucke furchtbar wenig auf den Monitor. Wir haben zwei da stehen, ich gucke aber auf den Platz, sonst kann ich ein Fußballspiel nicht da stehen und nicht kommentieren im Wortsinne. Das heißt, ich brauche nur die nötigsten Dinge auf dem Kopfhörer. Folgende Cross-Promotion nochmal für die Sendung, müsstest du jetzt bitte abrufen. So, viel mehr nicht. Oder ich habe Leute, die an der Zeitlupe sitzen, dafür bin ich zum Beispiel dankbar und die sagen, du hast recht, wir haben nachgeguckt, es war Abseits. Oder du, es war doch kein Abseits, dann kann ich das korrigieren.
Darf ich kurz aus Hamburg einmischen? Ich hatte neulich Gerd Gottlob zu Gast, der hat sehr viel Wert gelegt darauf, dass er im Team arbeitet als Fußball-Live-Kommentator. Wie ist das bei Ihnen, Herr Reif?
Können Sie mir da helfen ein bisschen?
Also er hat jemanden neben ihm sitzen, der ihm hilft, der ihm die Szenen im Zweifelsfall nochmal kurz erklärt, was er nicht gesehen hat oder ähnliches. Das machen ja auch sehr viele Kommentatoren.
Ich habe einen Assistenten, der ein großer Fußballversteher auch ist. Und wir beide haben eine ähnliche, sehr ähnliche, fast deckungsgleiche Sicht. Was ist schöner Fußball, was ist guter Fußball? Das ist ein Korrektiv. Erstens, wenn er mal sagt, könntest du mal wieder Luft holen. Das heißt, etwas weniger quasseln, wenn man wieder in so eine Geschwätzigkeitsschleife gerät. B, wenn er nickt, nachdem ich gesagt habe, für mich war das ein klares Handspiel, nicken oder Kopf wiegen oder Kopf schütteln, dann weiß ich, überprüfen oder gekauft. Und alle Viertelstunde schreibt er mir zum Beispiel so Einsatzfazit, damit ich Struktur reinkriege in so ein Spiel. Also wenn ich selber da fortgetragen werde vom Spiel, er erinnert mich daran, so alle Viertelstunde wollen wir immer so ein kleines Zwischenfazit machen. Wichtig.
Wie ist das eigentlich mit Formulierung? Also es gibt ja so diese legendären Fußballausrufe, die dann so in die Geschichtsbücher und Filmarchive und Hörfunkarchive eingehen. Gehen Ihnen das vorher durch den Kopf? Planen Sie, wie Sie sich dort verewigen können? Legen Sie sich Metaphern zurecht, Witze zurecht oder kommt das alles spontan?
Nein, ich schreibe mir alles auf und bin dann fürchterlich erschüttert darüber, dass das Spiel mir das nicht ermöglicht. Nein, ich bewundere jeden, der den Optimismus hat, sich vorher was aufschreiben zu können und das dann im Spiel ganz sicher unterbringen zu können. Das ist eine für mich absurde Vorstellung. Nein, es gibt Dinge, die in der Fußballsprache drin sind. Ich kann für Abseits nicht was Neues erfinden. Aber ansonsten habe ich mein Leben lang versucht, Fußball, weil ich ihn zu sehr liebe und zu viel Demut auch habe vor dem Spiel, ihn als das zu behandeln, was es ist, nämlich Teil des richtigen Lebens. Das heißt, ich möchte da auch sprechen wie im richtigen Leben. Und alles, was mir als Fußballfloskel verdächtig erscheint, gelingt mir nicht immer, wenn wir sie nicht überhöhen. Aber das versuche ich zu vermeiden. Und wenn ich spüre, Achtung, das Eis wird dünner, du redest gerade den Mumpitz, den du nie so sagen wolltest, dann versuche ich das mit quietschenden Reifen abzubremsen.
Ich würde gerne nochmal Manni Breukmann ins Spiel bringen, der im Deutschlandfunk zum Thema gesagt hat, angesprochen auf die manchmal sehr affirmative Haltung von Kommentatoren zum Spiel. Und er sagte, ja, das sei alles schon sehr positiv, denn die Kommentatoren müssten ja schließlich ein Produkt verkaufen. Wir hören uns das mal ganz kurz an.
Man will dieses wunderschöne Produkt, was man ja für ganz viel Geld gekauft hat, an vielen Stellen auch als glanzvolles Stück darstellen. Manchmal auch, wenn es gar nicht so glanzvoll ist. Das ist auch von Reporter zu Reporter sehr unterschiedlich. Ich sehe aber diese Tendenz.
Auch bei Ihnen, Herr Reif, ich meine, Ihr Sender zahlt sehr viel Geld für diese Lizenzen. Gibt es da so einen Drang bei Ihnen oder so implizit zwischen den Zeilen etwas auch gut darzustellen, was vielleicht nicht so toll ist?
Es ist immer schwer, über sich selber zu reden. Aber den Verdacht war ich eigentlich noch nie ausgesetzt. Das ist dann eher andersrum. Mir hat noch niemand, weder beim ZDF noch bei RTL, noch bei Sky Premiere gesagt, pass auf, wir möchten, dass du so und so machst, denn wir zahlen schließlich das und das dafür. Noch nie. Manni Breukmann macht das ein bisschen sehr apodiktisch, um es kurz zu machen und sehr vorsichtig auszudrücken, so höflich wie ich nur kann. Er sagt zum Glück aber auch, das ist unterschiedlich. Ja. Das kaufe ich noch.
Genau, das haben wir auch nicht weggeschnitten, sondern extra drangelassen, um die Sache fair zu gestalten. Warum müssen Sie denn im Stadion sein eigentlich? Letzte Frage. Warum können Sie nicht, wie das so einige Veranstalter privater Art ja gemacht haben, auch im Radiobereich einfach die Leute vor den Bildschirm setzen und ein bisschen Atmo drunter legen und sie das aus einer Münchner Kabine kommentieren lassen?
Weil ich sonst ein Spiel nicht kommentieren kann. Kommentieren heißt ja nicht bequatschen, sondern Kommentar abgeben, also Dinge bewerten. Und ich, um sie zu bewerten, muss ich sie sehen und einschätzen können. Und das kann ich im Ausschnitt eines Monitors nie im Leben, würde ich mir zutrauen, ein Spiel bewerten, kommentieren zu können.
Weil Sie das ganze Spielfeld sehen müssen? Oder was sehen Sie?
Immer. Ja? Das ganze Spielfeld muss ich sehen. Ich muss schwitzen, weil es furchtbar heiß ist. Ich muss frieren, weil es saukalt ist. Etc. Das gehört alles dazu, um als Medium, also so viel Latein habe ich noch mitgenommen aus meinem kleinen Latinum, um als Vermittler zwischen Ereignis und Zuschauer zu Hause tätig sein zu können.
Marcel Reif, ich danke Ihnen ganz herzlich, wünsche Ihnen allen noch eine schöne WM, schöne Grüße in die Schweiz.
Danke, zurück.
Alles Gute. Herr Hockey, was nehmen Sie mit von Herrn Reif?
Ja, sehr viel, denke ich, Richtiges. Also ich halte diese Debatte eben mit der Kommentator redet das Spiel schön tatsächlich auch für ein bisschen übertrieben. Ich habe mit mehreren Kommentatoren gesprochen. Wie gesagt, ich hatte gerade Gerd Gottlob zu Gast, mit Johannes B. Kerner länger gesprochen. Keiner von denen hat auch nur ansatzweise zugegeben, okay, sie können lügen, aber ich glaube ihnen, dass sie in irgendeiner Form eine Auflage hatten. Und wenn ich mir mal im internationalen Vergleich die Kommentatoren angucke, dann ist ja der deutsche Sportjournalismus, also als Kommentatorjournalismus, relativ kritisch. Schauen Sie mal über die Ländergrenzen hinweg, wie das in Frankreich, in anderen Ländern ist. Ich will gar nicht von Brasilien jetzt sprechen, wie dort Tore gefeiert werden mit dem eigenen Nationen-Jingle eingeblendet im Kommentatorengespräch. Also von daher, ich glaube, das ist auch tatsächlich so, wie Herr Reif das sagt. Mich hätte noch interessiert, wie man mit Kritik umgeht, denn die Kommentatoren sind ja die Menschen, die tatsächlich in einer sehr, sehr öffentlichen Position arbeiten. Gerd Gottlob hat zum Beispiel gesagt, er nimmt das überhaupt nicht mehr zur Kenntnis, was zum Beispiel auf sozialen Medien über ihn geschrieben oder dann auch weitergetragen wird. Das ist schon eine sehr, sehr herausgehobene Position und ich habe großen Respekt vor den Menschen, die das so hinkriegen.
Ja, ich habe das auch auf dem Zettel gehabt, ehrlich gesagt, aber jetzt aus den Zeitgründen ein bisschen nach hinten oder dann rausfallen lassen, weil ich halt glaube, es gibt ja tatsächlich jetzt im Fall von Marcel Reif auch Anti-Marcel Reif-Facebook-Gruppen und so. Also der muss da schon auch einiges einstecken, wie viele andere Kommentatoren auch. Aber ich glaube, das unterscheidet sich nicht so wahnsinnig von anderen Prominenten, die halt extrem in der Öffentlichkeit stehen und mit Meinung und Kommentar im wahrsten Sinne des Wortes sich weit aus dem Fenster legen und natürlich dann Kritik und auch mal, wie das so im Netz halt häufig üblich ist, verletzende Kritik einstecken müssen. Und ich glaube, da ist es das Gesündeste wahrscheinlich für viele, das einfach gar nicht mehr wahrzunehmen.
Aber Sie sagen eben schon das richtige Wort, von anderen Prominenten. Also das ist dann der Weg vom Journalisten Reif zum Prominenten Reif, der ein Spiel kommentiert, ist dann wirklich sehr, sehr kurz geworden. Und von daher glaube ich, und das halte ich auch eben ganz wichtig, wenn Herr Reif erzählt, was er an Vorbereitung macht, dass er ein Teamarbeiter natürlich ist. Das wird häufig unterschätzt, wie stark und wie intensiv die Vorbereitung ist, um dann 90 Minuten ein Fußballspiel kommentieren zu können.
gibt es ja auch wieder die Möglichkeit, jeder, der das mal ausprobieren will, kann auch jetzt sich wieder quasi die reinen Bilder besorgen im Internet und selber mal das Fußballspiel kommentieren, kann ich jedem nur empfehlen. Ist nicht ganz trivial. Ich begrüße Stefan Osterhaus in Brasilien.
Schönen guten Morgen.
Moin, ich grüße Sie. Sie sind Journalist bei der NZZ, bei der Neuen Zürcher Zeitung, arbeiten auch für unser Haus, das Deutschlandradio, und haben jetzt vor Ort die deutsche Nationalmannschaft ein bisschen begleitet. Erzählen Sie mal, wo befinden Sie sich, was machen Sie, wie heiß ist es?
Es hat gegen 30 Grad bei einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit. Ich bin gestern Abend in Salvador angekommen, mit 3,5 Stunden Verspätung hatte der Flug. Ich war zuvor im deutschen Quartier in Porto Seguro, Santo André, um genau zu sein. Das ist eine Halbinsel, wo sich der DFB verbarrikadiert hat. Und der DFB ist da gewissermaßen im Paradies gelandet. Und auch den Kollegen hat es da sehr gut gefallen.
Sie haben über mehrere WMs und EMs schon berichtet. Erzählen Sie doch mal aus Ihrer Perspektive, damit die Hörer so ein bisschen verstehen, unter welchen Bedingungen Sie so arbeiten. Also Sie sind jetzt akkreditiert beim Deutschen Fußballbund. Kann da jeder hinkommen und in das Quartier gehen? Wie eng kommen Sie da ran? Was können Sie machen, was können Sie nicht machen?
Es gibt zwei Arten von Akkreditierung, wenn man über die deutsche Nationalmannschaft berichten will. Die eine ist die offizielle FIFA-Akkreditierung. Damit steht einem Journalisten jedes Medienquartier der Nationalverbände offen. Das heißt aber nicht, dass man sonderlich nah rankommt. Also es gibt Pressekonferenzen, manche machen keine, einige machen viele. Der Deutsche Fußballbund macht relativ viele. Wenn man akkreditiert ist, kann man auch Interviews anfragen mit den Nationalspielern. Die werden entweder bewilligt oder nicht. Dann gibt es eine zweite Art von Akkreditierung. Das ist diese Lagerakkreditierung für das deutsche Feldlager. Die kann dann auch jemand haben, der keine Turnierakkreditierung hat. Das sind zum Beispiel ein paar lokale Journalisten da in Porto Seguro, in Santo André, die nicht für dieses Turnier akkreditiert sind.
Und wie sieht denn so Ihre Arbeit aus? Also beispielsweise diese oft zitierten und gern gewollten Einzelinterviews mit den Spielern. Wer bekommt die nicht? Müssen Sie hinterher die Interviews autorisieren, sprich dem DFB vorlegen, dass Sie die veröffentlichen dürfen?
Sind eine rare Ware wie Brillanten in diesen Tagen. Es werden nur ganz wenige erteilt, ganz wenige Einzelinterviews. Der Abend in der Pole Position ist da traditionell der Kicker, also das Fußballfachmagazin, auch große überregionale Tageszeitungen bekommen mal eins. Andere Zeitungen schließen sich dann zu Pools zusammen. Regionalzeitungen machen das zum Beispiel so. Das sind dann teilweise bis zu 12 Zeitungen, die entsenden dann einen Poolvertreter, einen Generalbevollmächtigten zu diesem Interview. Der führt dieses Interview und er gibt dann eine Abschrift dieses Interviews auch an die anderen Kollegen weiter. Also gewissermaßen werden die Journalisten da zu ihrer eigenen Agentur, so möchte ich es beschreiben. Und dann werden diese Interviews dem DFB vorgelegt zur Autorisierung. Und manchmal kann es auch passieren, dass einige Aussagen dort nicht auftauchen.
Haben Sie das Gefühl, Sie können frei berichten?
Ja, das kann mir ja keiner nehmen. Ich habe ja meine Ansicht, ich habe ja meine Wahrnehmung und die kann ich wiedergeben. Also von freier Berichterstattung würde ich hier schon sprechen wollen, ja.
Jetzt haben wir ja vorhin mit dem Herrn Reif gesprochen und auch über Fernsehen geredet. Diese Organisationen, die zahlen ja in der Regel sehr viel Geld, um Bilder senden zu dürfen. Wie ist das bei Zeitungsprint, Online-Vertretern? Müssen Sie was zahlen?
Nein, zahlen müssen wir nicht. Wir akkreditieren uns, wir bekommen unsere Akkreditierung dann in der Regel auch positiv beschieden und das war es dann für uns. Also wir hängen da nicht, also wirtschaftlich sind wir da nicht in dem Maße verbunden, wie es zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Anstalten sind.
Und welche Folgen hat das für Ihre Berichterstattung, dass Sie jetzt nicht zahlen? Würden die Fernsehsender irgendwie bevorzugt behandelt?
Na, ich meine, es gibt ja gewisse Kontingente halt eben auch für Fernseh- und auch Radiostationen, dass man halt eben Nationalspieler zur Verfügung gestellt kriegt. Das macht die Arbeit natürlich ein bisschen einfacher für diese Kollegen, wenn man kurz nach dem Spiel Spieler X oder Spieler Y hat. Das hat aber in der Regel keinen sonderlich hohen Erkenntniswert, wenn man gerade einen Spieler nach dem Spiel bekommt, der sich gerade die Seele aus dem Leib gerannt hat. Also das sind Sachen, auf die kann ich doch gut und gerne verzichten.
Sie haben das Deutschlandradio Kultur mit dem Breitband heute ganz gewidmet der Berichterstattung über die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien. Ich spreche gerade mit Stefan Osterhaus. Er ist für die Neue Zürcher Zeitung in Brasilien vor Ort, berichtet über die deutsche Fußballnationalmannschaft. Ich würde gerne auf diese Spielerinterviews nochmal zurückkommen. Da gibt es ja die Wahrnehmung, dass das schon immer recht gleich ist. Mein Kollege Moritz Metz, der hat nach dem DFB-Pokalfinale in Berlin mal den Thomas Müller vom FC Bayern München gefragt, wie er denn glaubt, dass das immer so zustande kommt. Also immer die gleichen Fragen, immer die gleichen Antworten. Wir hören uns das mal eben an.
Ein Journalist, der muss ja ein bisschen in der Seele des Spielers rumbohren, dass das natürlich meistens 2 oder 5 oder 10 Minuten nach einem emotionalen Erlebnis im Fußballspiel abläuft, ist ein bisschen unglücklich gelegt und dadurch kommen dann manchmal blöde Fragen auf blöde Antworten und so ist das Geschäft. Ihr wollt ja meistens Schlagzeilen und dann müsst ihr ja blöde Fragen stellen.
Tja, wie kriegt man aus Fußballern irgendwas raus, was nicht schon 1000 Mal gesagt wurde?
In dem Augenblick ist es natürlich nahezu unmöglich, da überhaupt was rauszukriegen. Da hat Müller natürlich halt eben auch recht. Es sieht ja nun so aus, dass ein Spieler sicher auch für solche Fälle halt eben sein Standardrepertoire zurechtgelegt hat. Und das bedeutet, dass man da nichts wirklich Originelles kriegen kann. Es sei denn, die Erregung bei einem Spieler ist wirklich so groß, dass er der Luft machen will. Aber das hat dann weniger was mit dem Journalisten zu tun, sondern dass da irgendjemand ein Mitteilungsbedürfnis hat.
Wir haben ja auch noch hier in der Runde den Professor Horki aus Hamburg, Professor für Sportjournalismus, Herr Horki. Wie weit werden denn so Spieler rhetorisch trainiert?
Also das wird auf jeden Fall gemacht. Das ist von Verein zu Verein unterschiedlich, in welcher Form, aber das geht runter bis in die zweite Liga. Ich würde aber auch gerne eben noch einen Satz dazu sagen, zu der Aussage von Thomas Müller eben. Da muss man schon unterscheiden, denn der stand in der Mixzone unten direkt nach dem Spiel, wo ja die Spieler an den Journalisten vorbeilaufen, was ja schon so ein bisschen von Kuhstall-Atmosphäre hat, häufig durch ein Gitter getrennt. Dass dort natürlich die Situation nicht gerade geeignet ist, tatsächlich ein vernünftiges Gespräch zu führen, ist jedem, der das mal live miterlebt hat, sofort verständlich. Und das ist natürlich was ganz anderes, wenn die Neue Zürcher Zeitung ein Interview, wenn es geht, sogar ein exklusives Interview in Ruhe bekommt. Dann wird sicherlich die Reaktion von Thomas Müller auch ganz anders ausfallen.
Herr Osthaus, duzen Sie Fußballspieler?
Nein.
Wie beurteilen Sie die Nähe zwischen Journalisten und Fußballspielern? Ist da die Distanz angemessen? Es gab ja in der Vergangenheit viel Kritik, dass es zu nah, zu kollegial, zu freundschaftlich sei.
Ich glaube, das ist ein Bild, das hauptsächlich durch das Fernsehen geprägt ist. Ich kenne einige Kollegen hier von Zeitungen, die Fußballspieler siezen. Einige machen das auch prinzipiell. Ich glaube, man darf da nicht das Bild, das wir vom Fernsehen gewohnt sind, übertragen, also auf die Realität, die hier Zeitungsberichterstatter vor Ort vorfinden oder auf die Arbeitsbedingungen. Also ich glaube, da gibt es einen ganz gravierenden Unterschied. Es ist bei weitem nicht so kumpelig, wie es im Fernsehen erscheint, wenn man das übertragen würde. Es ist es nicht.
Okay, wunderbar. Herr Osthaus, ich danke Ihnen ganz herzlich, wünsche Ihnen noch viel Spaß. Machen Sie es gut.
Schönen Dank. Tschüss.
Das war Stefan Osthaus, Reporter für die Neue Zürcher Zeitung, Berichterstatter in Brasilien. Sie hören das Deutschlandradio Kultur mit dem Magazin Breitband, Medien und digitale Kultur. Wir berichten heute, widmen uns heute eine Stunde lang der Berichterstattung über die Fußballweltmeisterschaft aus Brasilien. Und neben den jetzt zugeschalteten in unserer kleinen Schalte Kollegen und Journalisten und Gästen, dauernd mit dabei ist Thomas Horki von der Makromedia Hochschule. Dort Professor für Sportjournalismus. Und Herr Horki, ich würde jetzt mich gerne mit Ihnen ein bisschen so über die Metaebene mal austauschen. Also was ist eigentlich Sportberichterstattung und ist Fußball und die Berichterstattung über die WM im Fernsehen eigentlich Sportjournalismus im engeren Sinn? Und das Thema würde ich gerne so ein bisschen amüsant einleiten mit einem Einwurf von Harald Schmidt, den er gemacht hat im Hörbuch von Manni Breukmann. Das Hörbuch nennt sich Fußballgipfel. Und da macht sich Schmidt über den Sportjournalismus in der öffentlich-rechtlichen Fernsehlandschaft lustig. Ist eine gute Minute, aber ich denke, das gönnen wir uns jetzt mal.
Die Bereitschaft, sich an ein Produkt dran zu hängen, was von ganz anderen Leuten hergestellt wird, ist der Wahnsinn. Ich war ja mit der ARD in Turin und in Peking. Es hängen am Kaffeeautomaten Medaillenlisten, ob es ein ARD-Tag oder ein ZDF-Tag ist. Ja? An welchem Tag werden mehr Goldmedaillen gemacht? Also es ist da, und da fiel mir auch erst auf, nach dem Motto, was ist zu viert und sitzt vor unbenutzten neuen Laptops, die Sportredaktion des Bayerischen Rundfunks. Es ist der absolute Wahnsinn. Da fiel mir erst mal auf, was für ein sensationelles Produkt der Sport ist. Die sitzen da, Es rennen sich unten junge Leute die Seele aus dem Leib und die Nummer heißt, du, pass auf, es kann sein, wir haben heute die Anni Friesinger. Ja, sag ich, super. Ich weiß genau, um 4:30 heißt, du, die Anni kommt nicht mehr. Wir haben jetzt den Chefwachser von den Österreichern. Wäre das für dich okay? Ja, so. Und sozusagen diese ganzen Redaktionen und so weiter, die kriegen ein Megaprodukt von anderen geliefert, gehen überhaupt nicht ins Risiko, müssen sich keine Quote anhören. Ich sag zu Beckmann, zieh dir mal das Hemd aus der Hose, heute ist es heiß. Ja, setz dir nicht das geschnitzte Brikett ins Gesicht, sondern nimm mir die dünne Randlose. Und ansonsten lässt du Mehmet Scholl reden. Ja, und du hast 7 Millionen Zuschauer.
Herr Horki, das war Harald Schmidt. Weckt so ein bisschen den Eindruck, als hätte Sportberichterstattung speziell im Fernsehen, speziell von solchen Großereignissen, speziell von der WM, nicht mehr so wahnsinnig viel mit Journalismus zu tun.
Ja, das ist natürlich eine sehr exklusive Meinung, die Harald Schmidt da sich erlauben darf. Aber er hat schon einige Sachen angesprochen, die durchaus richtig sind. Ich würde aber vorerst sagen, und das haben Sie gerade richtig erwähnt, wir reden da von Sportjournalismus im Fernsehen. Also wenn ich eben den Kollegen Osterhaus von der Neuen Zürcher Zeitung höre, dann ist es eben tatsächlich nicht mehr ein Sportjournalismus, sondern wir haben es mit einem sehr, sehr unterschiedlichen und vielfältigen Beruf zu tun. Das, was die Kollegen im Fernsehen dort machen, hat ja kaum noch etwas damit zu tun, was eben ein Stefan Osterhaus für ein überregionales Printmedium macht oder was dann auch Online-Sportjournalisten zu tun haben. Da reden wir schon von sehr unterschiedlichen Produkten.
Aber und es könnte doch was damit zu tun haben. Also was hält die ARD, ZDF mit ihren, ich weiß gerade nicht die aktuelle Zahl, aber bei der letzten WM waren es glaube ich knapp 300 Leute, mit denen sie dort waren. Was hält die davon ab, was anderes zu machen, als Bilder zu übertragen und ein bisschen Unterhaltungsprogramm drumherum zu machen?
Ist eine gute Frage und eine berechtigte Frage, wie ich finde. Ist auch mein Kritikpunkt am Sportjournalismus, wenn wir uns so die letzten Jahre Fernseh-Live-Übertragungen bei großen Turnieren angucken, also Fußball-Europameisterschaften, Fußball-Weltmeisterschaften. Wir haben da eine Langzeitstudie gemacht seit 1994. Dann ist der Anteil an journalistischen Beiträgen, also der klassische gebaute Beitrag mit O-Ton und Stimmen und ein Journalist geht raus und macht mal einen Bericht, er hat dramatisch abgenommen. Mittlerweile machen ARD und ZDF sehr, sehr viel so ja, kleine Schnipselchen und kleine Einspielfilme. Wir haben das ja jetzt in den ersten Tagen auch schon sehen können, was uns da aus Brasilien angeboten wird. Tatsächlich ist im Fernsehsportjournalismus nur noch wenig Sportjournalismus zu finden. Und wie gesagt, wenn man sich andere Medien anguckt, Print und so, dann sieht die Welt schon ganz anders aus.
Wir hatten ja den Fall nach dem Eröffnungsspiel, wo über den beiden Moderatoren Oliver Welke und Oliver Kahn im ZDF drei oder mehrere Hubschrauber kreisten, ohne dass sie wirklich den Grund dafür genannt hätten, nämlich dass es da tatsächlich Proteste gibt. Dann gab es aber im Heute-Journal und auch in anderen Einspielern durchaus Berichte über diese Proteste. Wie beurteilen Sie denn bisher, sagen wir mal, ja, die Würdigung dieser sozialen Probleme in Brasilien innerhalb der Sportberichterstattung?
Ich fand das auch sehr schwierig. Ich habe das gesehen und ich habe, wie gesagt, ich habe das am Anfang der Sendung gesagt, zeitgleich an den sozialen Medien das Ganze verfolgt. Und es war der Donnerstagabend, ich las bei Guardian Sport, englischer Anbieter, oder bei CNN schon sehr viel über Proteste, Ausschreitungen. Ich bekam Bilder geliefert, ich bekam sogar Bewegtbild geliefert über soziale Medien. Und zeitgleich twitterte das ZDF etwas von Alles Friedlich und sendete ein Bild von 5 jubelnden Fans. Das ist schon schwierig und man konnte ja auch zeitgleich lesen, als die Hubschrauber da gehen, dass das offenbar die Hubschrauber waren, die sich um eine Demonstration unterhalb dieser Dachterrasse dort gehandelt hat. Das ist tatsächlich schwierig, aber ARD und ZDF haben in den letzten Jahren ja ganz konsequent die, sagen wir mal, Hintergrundberichterstattung, also das heißt über die sozialen Probleme in Brasilien, über die Situation politisch in Brasilien, also auch bei den anderen Turnieren vorher sehr stark ausgelagert auf andere Sendeformen. Das wird eben im Auslandsjournal gemacht, das wird in den Tagesthemen, in der Tagesschau zwischendurch gemacht und nicht im Bereich der Sportberichterstattung. Das finde ich kritisch, denn Sie haben das angesprochen, die Übertragungen haben hohe, hohe Zuschauerzahlen. Wir reden am ersten Tag von über 15 Millionen. Wir werden im Laufe dieser Weltmeisterschaft mit Sicherheit weit über 20 Millionen Zuschauer im öffentlich-rechtlichen Fernsehen haben. Warum nicht diese Bühne dann auch nutzen und tatsächlich mal einen gebauten journalistischen Bericht in diesem Angebot zu machen?
Haben Sie das Gefühl, ich habe das bei den anderen Gästen angesprochen, haben Sie das Gefühl, dass diese Fernsehsender, die viele, viele Millionen dafür bezahlen, um Bilder von der Weltmeisterschaft zeigen zu dürfen, ein bisschen gezwungen sind oder sich so fühlen, als müssten sie ihr Produkt dann auch, für das sie sehr viel Geld ausgegeben haben, ein bisschen aufpoliert darstellen?
Ich sehe das also nicht aufpoliert darstellen. Also natürlich versucht jeder Fernsehsender ein gutes Produkt zu verkaufen, ein journalistisch gutes Produkt zu senden, aber nicht aufpolieren. Also ich glaube nicht, dass wirklich definitiv schön geredet wird. Das Problem ist tatsächlich, dass das, was die Sendung stören könnte, ausgelagert wird in andere Bereiche. Also dass kritische Magazine, Hintergrundmagazine, zum Beispiel in der ARD, Sport in Zeit, auf Sendeplätze am Montag später abends rutschen und nicht auf die Sendeplätze, die es früher gab. Aber man darf ja auch nicht vergessen, was kaufen denn diese Sender? Die kaufen ja ein quasi schon fast fertiges Produkt. Also die ganze Bilderstellung übernimmt ja die FIFA in Eigenregie. Host Broadcasting Service heißt die Agentur, die das macht. Da kann ja ein ARD oder ein ZDF nur noch sehr wenig mit eigenen Kameras dazu tun. Und von daher, das ist natürlich ein hochkommerzielles Produkt, was dort jeden Abend uns als Sportjournalismus in den Fernseher geliefert wird.
Beschreiben Sie uns mal, wie diese Bilder zustande kommen. Also es gab ja da in der Vergangenheit Kritik, dass halt dieser Dienstleister, der die Bilder erstellt, von der FIFA eingekauft und bezahlt wird und dass die FIFA unter Umständen beispielsweise Interesse haben könnte, ihre Schiedsrichter zu schützen. Also wenn grobe Fehlentscheidungen gefallen sind, dann nicht nochmal dieses angebliche Foul im Detail zu zeigen oder wenn einfach Fans aufs Spielfeld rennen und so potenziell die Veranstaltung stören, dass das eben nicht gezeigt wird. Das haben wir, glaube ich, bisher bei der WM nicht gesehen, aber trotzdem nochmal, wie entstehen diese Bilder, die wir zu sehen bekommen?
Ja, das ist ein üblicher Prozess bei allen großen Sportveranstaltungen, also auch bei Olympischen Spielen, dass der Veranstalter, in diesem Fall also die FIFA, mittels einer hundertprozentigen Tochterfirma, also HBS, Host Broadcasting Service, die Bilder selbst erstellen lässt und dann ein Bilderteppich, also mehrere Feeds nennt man das, mehrere Angebote den Sendern, die sich Lizenzrechte gekauft haben, zur Verfügung stellt. Und dann kann man eben aus diesen Feeds mit der Bildregie einen eigenen nationalen Feed erstellen. Ich kann dann auf die Trainerbänke zurückgreifen, auf das Spiel, auf unterschiedliche Kameras vom Spiel, auf Fanbilder und ähnliches und daraus dann mein nationales Bild machen. Das heißt aber, dass natürlich nur selten ARD und ZDF mit ihren eigenen Kameras zwischendurch die wirklich eigene Perspektive liefern können. Und das hat in der Vergangenheit ja schon bei vielen Turnieren dazu geführt, dass eben Bilder gesendet wurden oder eben nicht gesendet wurden, die im Stadion passiert sind. Also bei der Fußball-EM zuletzt waren es kroatische Fans, die dort nicht randaliert haben, aber zumindest mit Feuerwerkskörpern gearbeitet haben. Die waren im deutschen Fernsehen so nicht zu sehen. Wir alle erinnern uns an den Ball, den Jogi Löw einem Ballkind dort klaut, was dann zwischengeschnitten worden ist, obwohl es dann schon lange vorher stattgefunden hatte. Also die Inszenierung des Fußballspiels im Fernsehen, die hat die FIFA schon sehr stark unter eigener Kontrolle. Ist auch sehr problematisch. Ich würde mir wünschen, dass ARD und ZDF mit den Gebührengeldern doch sehr viel eigeneres Produkt liefern.
Eine Frage noch zu dieser Bildregie. Die FIFA hat Interessen, sagen Sie, zum Beispiel auch diese Spiele zu vermarkten. Jetzt gab es zuletzt bei den letzten Veranstaltungen Kritik, dass zu viele Totalen zu sehen gewesen seien. Frage auch, um die Werbung besser zeigen zu können?
Das kann ich tatsächlich nicht beurteilen und das mag sein, dass es zumindest Anweisungen gibt, das Bild so, also für die Kameramenschen, die nennen sich ja Schwenker, die Fußballschwenker, das Bild so zu wählen, dass auch die Werbebanden zu sehen sind. Ich glaube aber, das spielt nicht die große Rolle. Also ich denke, es ist mehr das übergeordnete Produkt, was dort geliefert wird. Also das heißt, ich bekomme eben nicht mehr ein unabhängigen Bilderteppich, sondern ich bekomme das, was die FIFA uns vorgibt. Und das sind ja seit Jahren auch meistens die gleichen Kameramänner, also sind meistens Männer, die das liefern. Also die FIFA vertraut da schon auf sehr professionelle Kameraschwenker, die für diese Bildinszenierung sorgen.
Jetzt vor kurzem vor der Weltmeisterschaft wurden die Fernsehrechte für die Weltmeisterschaft in Katar 2022 vergeben. Was hat die ARD, was haben die Öffentlich-Rechtlichen dort gezahlt?
Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich kenne den Vertrag nicht. Ich will hoffen, dass es nicht allzu viel gewesen ist, aber das ist anzunehmen, dass dann doch eine ganze Menge an Millionen gezahlt worden ist.
Was haben die denn jetzt für die jetzige WM bezahlt? Also was sind da so, machen Sie mal ein bisschen Ökonomie, was sind da für Zahlen im Spiel jetzt?
Also meines Wissens gibt es diese Zahlen nicht öffentlich und von daher halte ich mich sehr zurück. Aber wir können natürlich von einer dreistelligen Millionensumme ausgehen, die die Senderechte kosten. Und das ist natürlich auch für ARD und ZDF ein großer Brocken, denn das zu refinanzieren wird oder war schon immer schwierig, hat meines Wissens auch noch nie richtig geklappt. Schauen wir uns die Fußball-Bundesliga an. Das ist schon eine hohe Investition und das ist nicht wirklich ein Verlustgeschäft, aber ist natürlich erstmal auch ein Imagegeschäft, was ARD und ZDF machen.
Finden Sie es legitim, dass diese Zahlen, immerhin Gebührengelder, nicht öffentlich sind?
Ich bin kein Jurist, also da halte ich mich zurück. Ich würde mir auch wünschen, dass dort etwas offener mit umgegangen wird, aber ob das so möglich ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Finden Sie es denn in Ordnung, dass die Fernsehanstalten, öffentlich-rechtliche Fernsehanstalten, so viel Geld für so ein Produkt wie die Fußball-Weltmeisterschaft bezahlen?
Es ist viel Geld, das steht fest. Und auf der anderen Seite haben wir über die Zahlen gesprochen. Die Fußball-Weltmeisterschaft ist das, nennen wir es mal, Produkt im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, was alle in Deutschland und auch sonst wo in der Welt sehen wollen. Also von daher halte ich es auch in Teilen für legitim, dass man versucht, diese Bilder dann auch für das öffentlich-rechtliche Fernsehen zu sichern. Einiges muss ja gesendet werden. Das vergisst man immer so ein bisschen, dass es ein EU-Recht gibt, das dafür sorgt, es gibt ja diese Schutzliste von Sportveranstaltungen in Deutschland, dass eben alle Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft bei einer Fußball-WM im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein müssen. Also das kann nicht bei Sky laufen, aber es können natürlich in Zukunft, und das nehme ich an, wird der Fall sein, werden die Lizenzrechte sublizenziert werden. Das heißt also, dass dann ARD und ZDF Spiele der WM in Katar zum Beispiel an private Sender RTL oder dann vielleicht auch an Sky abgeben.
Bevor wir zum Social Media nochmal abschließend kommen, nochmal kurz die Frage, dieses Nähe-Distanz-Problem, was ich bei den anderen Gästen auch angesprochen hatte. Halten Sie das für ein Problem? Also der NZZ-Kollege sagte, nein, das sei alles gar nicht so kollegial, im Fernsehen möge das manchmal so sein. Wie halten Sie das so mit der Duzerei?
Ich finde aber, das grundsätzliche Problem, was dahinter steht, ist etwas schwierig, denn heute noch von Nähe zu sprechen, ist ja eigentlich schon völlig irrwitzig, denn wie der Kollege schon sagte, bei einem Großereignis habe ich einen total kontrollierten PR-Apparat des DFB, der dafür sorgt, dass ich eben, wie er schon sagte, bei Regionalzeitung mit Pool-Lösung, eigene Agentur, dass also nur noch die großen Medien überhaupt exklusive Interviews bekommen. Also von Nähe zu sprechen ist da eigentlich schon schwierig, denn es wird ja immer schwieriger überhaupt für einen Journalisten vor Ort an die Protagonisten, also an die Spieler in diesem Falle, überhaupt heranzukommen. Wenn der DFB Geheimtraining abhält und 15 Minuten nur frei zugänglich überhaupt ein Training anzusehen ist, dann frage ich mich manchmal schon, warum man dann nach Brasilien rüberfliegt, ein teurer, langer Flug, um dann 15 Minuten öffentliches Training zu sehen und hinterher eine Pressekonferenz, die ich ja in den meisten Fällen live im Fernsehen oder über Internetkanäle sogar mitverfolgen kann. Also da finde ich es eher schwierig. In der Bundesliga hat das ja mittlerweile zu Auswüchsen geführt. Ich erinnere an die vergangene Saison, Mario Götze geht in der Mixzone an allen Journalisten nach dem Spiel in Dortmund vorbei, sagt keinen Ton und gibt dann anschließend Bayern TV, dem klubeigenen Sender, ein Interview über sein Tor gegen Dortmund, was dann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen übernommen wird. Da wird es dann schwierig. Also da ist dann tatsächlich die Vermischung von PR und Journalismus sehr, sehr grenzwertig.
Hat diese massive Kontrolle der Berichterstattung, ich nenne es mal so, oder so, der Kontrolle klingt ein bisschen zu drastisch vielleicht, aber so.
Sie können gerne von Kontrolle sprechen. Ich halte das für den genau richtigen Begriff, denn die Berichterstattung selbst wird nicht kontrolliert. Das meinte der Kollege Osterhaus ja eben. Er kann völlig frei berichten, aber der Zugang zu den Protagonisten, der ist sehr, sehr stark kontrolliert.
Ist das auch ein Grund, warum Doping, so schwierige Themen wie diese FIFA-Korruption so selten thematisiert werden und nur von wenigen Kollegen aufgegriffen werden?
Das ist tatsächlich sicherlich ein Problem, dass wir es gerade in der Fußballberichterstattung mit einer höchst kontrollierten journalistischen Arbeitsweise zu tun haben und dass deshalb natürlich es sehr schwer wird, über kritische Themen zu berichten. Nehmen wir das Beispiel Doping oder auch Korruption. Da gibt es ja nur wenige, die können wir mit der Hand abzählen, Journalisten in Deutschland, die sich ernsthaft um dieses Problem kümmern. Das liegt natürlich auch daran, dass das höchst schwierig ist, sich darum zu kümmern und es dann eben einfacher ist, sich aus offizielle DFB oder DFL-Quellen zu verlassen.
Sie haben mehrmals jetzt erwähnt, dass Sie während des Fußballschauens auf dem Fernseher halt sich sehr so mit sozialen Medien beschäftigen. Wie hat das denn Twitter, Facebook, Blogs, wie hat das so die Berichterstattung, die Wahrnehmung dieser WM verändert?
Ich glaube, sehr stark. Also es hat ja angefangen bei der letzten WM 2010. Da haben sehr viele von der ersten Social-Media-WM gesprochen. Herr Blatter hatte kurz vor der WM seinen Twitter-Account gestartet. DFB und FIFA haben eigene Accounts sehr, sehr stark befeuert mit aktuellen Nachrichten. Man hat über Twitter Bilder bekommen vom Training, was ja nicht öffentlich war. Man hat über Twitter Stimmen und Fernsehberichte sehen können, also bewegt Bilder sehen können. Das ist schon eine sehr, sehr starke Veränderung gewesen. Und dieses Jahr redet man ja von der WM des Second Screenings. Also das heißt zeitgleich, ich sag mal, traditionelles Fernsehen gucken und über soziale Medien, meinetwegen mit einem Tablet, die WM verfolgen. Das hat schon große, große Konsequenzen. Denn zum einen Exklusivität gibt es kaum noch. Wenn ich eine Meldung habe, dann ist die so schnell über soziale Medien wie Facebook oder Twitter verbreitet. Sehr viele Zitate bekomme ich mittlerweile als Journalist über Twitter. Wir haben das mal nachrecherchiert jetzt bei den Olympischen Spielen in Sotschi, dass diese Medien tatsächlich sehr stark als Quelle genutzt werden mittlerweile. Spieler äußern sich über Facebook oder über ihre Twitter-Kanäle. Dies wird dann in traditionellen Medien zitiert, weil man eben kaum noch mit den Spielern sprechen kann. Und dann Second Screening, also das heißt, Sie können das ja jetzt schon mitverfolgen, wie häufig ZDF Einblendungen von Tweets oder Ähnlichen vornimmt, bis hin zu der eigenen Webtribüne des ZDFs, dann sind die Angebote schon sehr interaktiv. Und diese Kommunikation mit dem User ist es ja in diesem Falle, ist ein weiteres Element. Also der Journalismus ist nicht mehr so einseitig ausgerichtet vom Medium zum Rezipienten, sondern der Rezipient redet mittlerweile mit.
Aber schlägt sich das wirklich in der Berichterstattung nieder?
Bei den Olympischen Spielen war das sehr, sehr wenig. Die Olympischen Spiele haben in den sozialen Medien kaum eine große Rolle gespielt. Wir haben die Top-Themen untersucht. Das war also äußerst wenig Olympia. Beim Fußball ist das deutlich anders. Das heißt, die Top-Themen in den sozialen Medien sind tatsächlich Fußball und die Fußball-WM. Auf jeden Fall kann man schon sagen, dass die sozialen Medien heute Themensetzer sind. Also das heißt, das, was auf sozialen Medien und hier vor allen Dingen Facebook und Twitter diskutiert wird, kommentiert wird, von den Usern. Das wird mittlerweile von traditionellen Medien in vielen Fällen aufgegriffen und dann eben auch als Top-Thema weitertransportiert. Das heißt also, dass das natürlich die Thematisierung im Journalismus stark verändert hat.
Herr Hockey, Sie bleiben dran. Wir haben jetzt jemanden zugeschaltet aus Brasilien, der sich, sagen wir mal, mehr als andere Journalisten diesen sozialen Medien und alternativen Medien zugewendet hat. Ich begrüße Kai Schächtele.
Hallo, guten Morgen aus Sao Paulo.
So, ich duz dich mal, weil man im Internet sich ja immer duzt. Ist das okay?
Auf jeden Fall, Philipp.
Okay. Sag mal, du bist Autor, hast Bücher geschrieben, bist freier Journalist in Deutschland, hast dich mit Fußball beschäftigt und bist jetzt auf eigene Faust, größtenteils auf eigene Rechnung, nach Brasilien gefahren, um Brafus 2014 zu machen. Ein Blog, ja, mit zwei Kollegen über die Fußball-WM in Brasilien. Allerdings widmet ihr euch Themen, die nicht im ZDF in der Halbzeitpause auftauchen. Erzähl doch mal, was ihr macht.
Wir sind hier seit einer Woche in Sao Paulo, werden bis eine Woche nach dem Finale in Rio in Brasilien bleiben. Und was wir machen ist, du hast es gesagt, wir sind zu dritt. Wir reisen durchs Land mit Kameras, mit Aufnahmegeräten, mit Stift, mit Block und erzählen so gut wie jeden Tag bei uns auf der Seite davon, was uns die Menschen hier über ihr Leben erzählen, darüber, was sie über diese WM denken. Wir gucken mit denen Fußball. Wir sitzen bei denen zu Hause auf dem Sofa, trinken Tee, wir sind zum Abendessen eingeladen. Im Moment sitze ich bei uns in einer WG, einer Studenten-WG in der Küche, wo wir in den ersten Nächten untergekommen sind und versuchen so halt ein Bild nach Deutschland zu transportieren von der WM, von dem wir glauben, dass es sinnvoll und notwendig ist, es zu erzählen.
Was hast du denn gelernt, geschrieben, was wir im ZDF in anderen Medien bisher nicht erfahren konnten?
Ich kann das illustrieren an einem Beispiel. Es gibt eine Bewegung, die heißt MSTS, das heißt ausgeschrieben Movimento Sem Teto Sao Paulo. Und diese Bewegung, die besetzt öffentliche Gebäude, die gehören der Stadt oder dem Staat und macht die nutzbar für Brasilianer, die kein Dach über dem Kopf haben. Sem Teto heißt ohne Dach. MSTS ist eine Bewegung, die momentan groß in den Medien ist, sowohl hier in Brasilien als auch in der internationalen Presse, weil es in der Nähe des Stadions ein Protestcamp gibt und das wird betrieben von MSTS. Und wir dachten uns, wir wollen aber mal dorthin gehen in Sao Paulo, wo MSTS diese Gebäude bewirtschaftet, betreibt und wollen uns mit denen darüber unterhalten, was geht euch durch den Kopf, wie sieht euer Leben aus, wie sieht euer Kampf aus und wie denkt ihr über diese WM. Und tatsächlich hat dann der Chef von MSTS Wladimir heißt der, mit dem wir uns lange unterhalten haben und dann durch dieses Gebäude gestreut sind. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein ehemaliges Kino und ein Geschäftshaus. Und da leben über 460 Familien. Und Wladimir hat uns gesagt, zu uns kommt keiner. Also zu uns in dieses Haus. Mit uns unterhält sich keiner. Und wir glauben nicht, dass es nicht notwendig ist, in das Protestcamp zu gehen und die Menschen dort zu interviewen. Aber wir hatten so das Gefühl, wenn man dann mal in dieses Haus geht, dass die fast dankbar waren dafür, dass jemand mal zu denen kommt und denen Fragen stellt. Man geht da durch so eine Art Schleuse, man kommt da auch nicht ohne weiteres rein. Das ist wirklich wie ein Türsteher und der steht da, man muss den erst überzeugen und dann kommt man zu jemandem, dem man erstmal unser Anliegen erklären muss und der denkt dann darüber nach, ob wir auch tatsächlich in das Haus vorgelassen werden, weil die skeptisch sind, weil die vorsichtig sind, weil die auch mit der brasilianischen Presse schon sehr negative Erfahrungen gemacht haben. Und dann sind wir halt am nächsten Tag da gewesen, haben uns mit Wladimir lange, lange unterhalten und werden das demnächst im Blog erzählen. Wir werden das jetzt bearbeiten, weil wir sehr viel Material gesammelt haben. Und das sind halt so Perspektiven, von denen wir glauben, dass sie notwendig, wichtig und sinnvoll sind.
Ihr seid jetzt mit drei Leuten mehrere Wochen in Brasilien. Ihr habt eure Reisekasse öffentlich gemacht. Da ist so plus minus 15.000 Euro veranschlagt. Honorare habe ich da jetzt noch nicht drin gesehen. Ihr habt aktuell, glaube ich, ein Minus von gut 5.000 Euro. Wer zahlt dafür? Wann zahlen die Leute? Wann überweisen die euch Geld? Wie funktioniert das?
Nur die überweisen uns, wenn es ihnen gefällt. Also wir haben eine Woche vor Abreise, also inzwischen vor mehr als zwei Wochen, das Ding online gestellt und wir haben gesagt, Leute, wenn es euch gefällt, wenn ihr das Gefühl habt, wie wir, dass die Arbeit, die wir machen, einen Sinn hat und ihr uns gerne verfolgt im Wortsinne, dann überweist uns doch ein Honorar. Es war schon hakelig am Anfang, weil wir schon ein großes finanzielles Risiko eingegangen sind und wir waren zwar überzeugt, dass es gut gehen würde, aber uns nicht klar war, ob es wirklich am Ende ein Erfolg werden würde. Und wir merken jetzt gerade, dass die Leute das sehen und dass die anfangen, dass, ihr habt ja eben über die Social-Media-Kanäle gesprochen, dass die das anfangen zu teilen, das an andere weiterleiten und denen empfehlen, sich das anzugucken. Und wir merken, dass Leute tatsächlich bezahlen. Und wenn es jemanden gäbe, der sagen würde, wisst ihr was, ich habe euch doch jetzt 100 Euro bezahlt, jetzt geht doch verdammt nochmal auch dahin, weil ich wissen will, was da passiert, dann wäre das für uns keine Aufforderung, da auch wirklich hinzugehen. Also wir sind Journalisten und wir machen diese Arbeit nach unseren professionellen Kriterien. Und es wäre fatal, auch bei den Sponsoren zum Beispiel, die wir haben, es wäre fatal, wenn die uns jetzt in unser Konzept reinreden würden, weil dann würde dieses ganze Projekt sich ad absurdum führen. Weil wenn wir sagen, wir blicken hinter die Fassade der WM, wir blicken hinter die Kulisse dieser Weltmeisterschaft, wir wollen herausfinden, wir wollen hören, was wir von den Leuten hier vor Ort hören, dann kann es niemanden geben, der uns in unsere Arbeit reinredet.
Kai Schächtele, ganz herzlichen Dank. Viel Erfolg mit dem Projekt brafuß2014.com zusammen mit Birte Fuchs und Christian Frey, alternative Berichterstattung jenseits der Massenmedien von der Fußballweltmeisterschaft 2014. Alles Gute.
Herzlichen Dank.
Herr Hockey, kurzer Kommentar dazu.
Ich begrüße das sehr. Ich habe das selbst und das ist also tatsächlich richtig, was der Kollege sagt, selbst über die sozialen Medien mitbekommen, dass die das machen. Wobei auch vor 4 Jahren ist mir das schon aufgefallen und diese, ja, nennen wir es mal crossmediale Vielfalt, die das Angebot dort bietet und dann eben vor allen Dingen die Themen abseits des Mainstreams, das, was ich vorhin kritisiert habe bei den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern, das bieten solche Blog-Angebote. Aber man muss natürlich sagen, das ist, ohne jetzt fies sein zu wollen, ein exklusives Minderheitenprogramm.
Genau, da könnte man sich ja auch vorstellen, dass solche netzbasierten Angebote durchaus auch bei den Öffentlich-Rechtlichen stattfinden könnten. Und dann wäre man ja auch schon einen großen Schritt weiter eigentlich, ne?
Ja, ich glaube auch, dass die traditionellen Medienverlage oder eben auch öffentlich-rechtliche gut daran tun würden, solche Angebote mit in ihr Sendekonzept mit einzubauen. In Teilen wird das ja gemacht. Ein Student von mir macht zum Beispiel mit beim Blogangebot spielverlagerung.de einen Taktikblog, also ein Angebot, was sich mit einem sehr speziellen Thema auseinandersetzt, das mittlerweile, ja, man kann schon fast sagen, hochprofessionell. Und traditionelle Medien greifen dieses Angebot mittlerweile auf, lassen sich beraten, geben kleine Fenster zur Verfügung, wo man über Taktik sprechen kann. Also die haben es mittlerweile geschafft, so eine kleine Ebene sich zu schaffen, wo man dann auch ja wirklich eben eingebaut in das öffentlich-rechtliche Sendekonzept gesendet wird. Ich hoffe, dass sowas in Zukunft noch häufiger stattfindet, denn das wäre dann eben eine Ausweitung der Vielfalt, Ausweitung des thematischen Angebots, die ich mir sehr wünschen würde.
Ich wollte zum Schluss der Sendung noch mal kurz auf dieses Thema Datenjournalismus zu sprechen kommen. Datenjournalismus meint, dass eben journalistische Geschichten basierend auf einer großen Fülle von eben Daten aufgebaut werden und die fallen nun kaum irgendwo so regelmäßig ausführlich an wie beim Sport und irgendwie ist Sport auch immer schon eine Art von Datenjournalismus gewesen. Wo sehen Sie denn jetzt aktuell im Fußball interessante, sagen wir mal, visualisierte datenjournalistische Projekte?
Also wie Sie schon sagten, man könnte ja sagen, dass Sportjournalismus sowas wie die Mutter, die Urform des Datenjournalismus gewesen ist, also Tabellen, Rangsituationen und so weiter, Punktvergabe. Das ist dann tatsächlich sehr professionalisiert worden, also die DFL mit einer Datenbank betreibt das ja seit Jahren sehr, sehr aufwendig, oder nicht eine eigene DFL-Datenbank, aber eine angeschlossene Datenbank.
Also Deutsche Fußballliga.
Genau, betreibt das sehr, sehr aufwendig. Das ist dann in Teilen schon wieder zu viel des Also diese Datenbank versorgt ja nicht nur die Journalisten, sondern mittlerweile auch Trainer und andere mit einem ganzen Fülle an Daten über das Spielverhalten von einzelnen Spielern bis hin zu mit welchem Fuß schießt er von wo und ähnliches. Und wenn man dann im Journalismus sich nur darauf beschränkt, auch in der Berichterstattung zum Beispiel als Kommentator auf solche Daten zurückzugreifen, dann wird es schwierig. Auf der anderen Seite hilft natürlich tatsächlich die Visualisierung von Daten Zusammenhänge zu erkennen, die ich vorher im Journalismus so nicht hatte. Und da gibt es diverse Angebote, vor allen Dingen verbreitet über die sozialen Medien, aber auch gerade im US-amerikanischen und englischen Bereich, also der Guardian oder die New York Times sind da tatsächlich federführend, jetzt CNN offenbar, die tatsächlich das Spiel in diesem Falle visualisieren können über Datenangebote und damit sicherlich auch einen Mehrwert schaffen, den ich ebenfalls sehr interessant finde.
Viele dieser Links, weiterführenden Informationen, die finden Sie auch auf unserer Webseite, breitband.deutschlandradiokultur.de. Ich finde es ja durchaus bemerkenswert, dass die Stadien jetzt mit völlig neuen Kameras ausgerüstet werden. Also um zu erkennen, ob der Ball hinter der Linie ist oder nicht, bedarf es halt einiger Kameras. Und die erstellen ja durchaus Videobilder. Und in der Major Baseball League, also in den USA, gibt es schon so visuelle Darstellungen, wo aus diesen 13 Kameraperspektiven so eine Art das Bild eingefroren werden kann. Und dann man sich quasi mit einer Kamera durch diese eingefrorene Szenerie bewegen kann, um die Spieler von oben, von unten, von links, von rechts zu beleuchten und auch wirklich eigene Elfmetersituationen, strittige Situationen durchaus von allen Perspektiven beleuchten zu können. Also das fände ich ja schon Mehrwert. Das, was man jetzt bei den Spielen in Brasilien sieht, dass ein Tor fällt, der Ball zappelt im Netz, die Mannschaft jubelt und dann gibt es nochmal so eine Visualisierung, die zeigt, oh, der Ball war wirklich hinter der Linie. Das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss.
Mit Sicherheit nicht, aber da können Sie ja, Sie haben das vorhin angesprochen, die Möglichkeit zum Beispiel über das Internet im Webangebot sich Szenen aus bis zu 19 unterschiedlichen Kameraperspektiven anzusehen, gibt es ja jetzt schon erste Möglichkeiten. Überhaupt kann man ja feststellen, dass Sportjournalismus sowas wie Motor der technischen Entwicklung im Fernsehen gewesen ist, also Einführung der Zeitlupe, Einführung von einer professionellen Bildregie bis hin zu 2010. Die ersten 3D-Angebote aus Johannesburg, ist tatsächlich die Fußball-WM immer ein Motor für die technische Entwicklung. Und das wird in Zukunft sicherlich verstärkt zunehmen, dass wir so eine Individualisierung sozusagen des Sportjournalismus haben. Also jeder kann sich sein eigenes Bild zusammenstellen und dementsprechend auch seine eigene Inszenierung dieser WM erschaffen.
Herr Hocke, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Das war das Breitband auf Deutschland Radio Kultur. Mein Name ist Philipp Banse. Eine Stunde über die WM. Alle Links, O-Töne, weiterführende Informationen gibt es wie immer auf unserer Webseite breitband.deutschlandradiokultur.de. Zum Abschluss vielleicht noch der Hinweis. Heute Abend Kolumbien, Griechenland 18 Uhr, Uruguay, Costa Rica 21 Uhr, England, Italien 0 Uhr, Elfenbeinküste, Japan 3 Uhr. Eine frohe und amüsante und erfolgreiche WM wünsche ich uns. Bis dann. Tschüss.
Vielen Dank. If you're wedded to the system that pays their way, you've seen the banks of a river and felt okay. Someone's gonna curse you for being yourself. Another currency is leading me.